Hallo und herzlich willkommen. Du hast uns da einen Text weitergeleitet, der es wirklich in sich hat.
Oh ja.
Der Titel allein ist ja schon eine Ansage. Die missleitete Wut. Eine Diagnose der gesellschaftlichen Schieflage. Und ich muss sagen, beim Lesen hat mich das ziemlich gepackt. Das ist keine sanfte Analyse, sondern eine echt provokante Auseinandersetzung.
Fast schon eine Kampfansage.
Genau, mit diesem Gefühl der Ungerechtigkeit, das anscheinend viele Menschen umtreibt. Unsere Aufgabe für die nächsten Minuten ist es also, da mal gemeinsam mit dir durchzugehen.
Das mal ein bisschen aufzudröseln.
Genau. Wir wollen herausfinden, was sind die Kernargumente, woher kommt diese Wut laut dem Autor? Und das ist ja der entscheidende Punkt. Warum richtet sie sich so oft gegen die Falschen?
Mhm.
Wir schauen uns also erst diese These der fehlgeleiteten Wut an, tauchen dann in die harten ökonomischen Fakten ein und am Ende beleuchten wir die Lösungsansätze. Das ist eine Menge Holz, also legen wir los. Lass uns direkt mit dem anfangen, was ich beim Lesen am überraschendsten fand. Der Autor startet ja mit einem riesigen Kompliment an eine Gruppe, die er eigentlich kritisiert.
Ja, das ist paradox, oder?
Total. Er sagt, die Anhänger rechter Bewegungen haben einen funktionierenden Kompass für Ungerechtigkeit. Ihr Gefühl, dass in unserer Gesellschaft etwas fundamental aus dem Ruder läuft, sei absolut berechtigt. Das hat mich erstmal stutzen lassen.
Genau das ist der entscheidende Haken. Er sagt nicht, die sind dumm oder verblendet, sondern euer Bauchgefühl ist goldrichtig.
Ja.
Sprache.
Oh ja.
Er sagt, es wurde einseitig aufgekündigt und geschreddert.
Ja, geschreddert. Das bleibt hängen. Das impliziert ja nicht nur, dass es nicht mehr gilt, sondern dass es aktiv, ja fast schon absichtlich zerstört wurde.
Und genau aus diesem Gefühl der Zerstörung leitet er seine Hauptthese ab. Das Gefühl ist richtig, aber die Analyse, die darauf folgt, sei von Ressentiments vergiftet.
Okay.
Und um das zu illustrieren, benutzt er ein Bild, das ich unglaublich treffend finde. Er vergleicht die Situation mit einem sinkenden Schiff.
Mhm.
Die Wütenden, so schreibt er, verprügeln an Bord denjenigen, der ebenfalls kein Rettungsboot bekommen hat, anstatt auf den Kapitän zu schauen, der gerade mit dem einzigen Hubschrauber davonfliegt.
Wow. Das fasst es perfekt zusammen. Die Wut richtet sich also horizontal gegen die Mitleidenden anstatt vertikal.
Genau, anstatt gegen die, die die Verantwortung tragen.
Und es zeigt auch die Absurdität. Man kämpft um die Krümel am Boden des sinkenden Schiffs, anstatt zu fragen, wer das Leck geschlagen hat.
Exakt. Und diese Metapher, die ist ja keine bloße Behauptung. Er untermauert dieses Gefühl des Verrats mit einer ganzen Reihe von ökonomischen Daten, um zu zeigen, wie groß das Leck tatsächlich ist.
Und da wird es dann wirklich konkret, ja? Er liefert Zahlen und diese Zahlen sind, ehrlich gesagt, schwindelerregend.
Absolut.
Man fragt sich unweigerlich, wie konnte es so weit kommen? War das ein Unfall?
Oder eine Art Naturgesetz des Kapitalismus.
Genau. Und der Autor hat da eine sehr klare Meinung zu und zeigt mit dem Finger auf eine ganz bestimmte politische Idee.
Aber bevor wir zur Ideologie kommen, lass uns kurz bei den Zahlen bleiben, denn die sind ja das Fundament.
Guter Punkt.
Der Text zeichnet eine wirklich dramatische Entwicklung nach. Ende der 80er Jahre, so die Quelle, hat ein DAX-Vorstand das 15-fache seiner Angestellten verdient.
15-facher. Aus heutiger Sicht klingt das fast schon, ich weiß nicht, bescheiden.
Fast schon wie eine sozialistische Utopie, ja? Und heute, so rechnet der Text vor, liegt diese Relation in Deutschland beim 71-fachen.
Wahnsinn.
Also fast fünfmal so hoch. Und in den USA ist es noch extremer. Da spricht die Quelle vom 300-fachen.
Unglaublich.
Aber er macht auch klar, das Gehalt ist nur die Spitze des Eisbergs, der wahre Maßstab der Macht, so nennt er es, sei das Vermögen. Und da werden die Verhältnisse, ja, geradezu feudal.
Ja, das ist der Punkt, an dem mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt ist. Diese Statistik, dass die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also 50% der Menschen,
die Hälfte,
zusammen kaum mehr als 2% des gesamten Vermögens besitzt. Gleichzeitig haben die reichsten 10% über die Hälfte.
Das kann man sich bildlich kaum vorstellen.
Es ist, als ob bei einem Kuchen für 100 Leute eine Person die Hälfte isst, 9 weitere ein riesiges Stück bekommen und die restlichen 90 sich den letzten Krümel teilen müssen.
Guter Vergleich. Der Autor spitzt das ja zu. Er sagt, das ist keine Marktwirtschaft mehr, die Leistung belohnt, sondern ein Feudalismus im Gewand der Demokratie.
Harte Worte.
Ja, in dem Herkunft und Staatkapital fast alles entscheiden. Er beschreibt eine Wirtschaft, in der die Flüsse metaphorisch aufwärts fließen, von den vielen zu den ganz wenigen. Und er betont, dass das kein Naturgesetz ist.
Sondern das Resultat politischer Entscheidungen.
Genau.
Und da kommen wir jetzt zu dem, was du vorhin angedeutet hast, der Ideologie dahinter. Der Text nennt hier ganz klar den Neoliberalismus, der in den 80ern unter Reagan und Thatcher populär wurde.
Richtig. Die Idee, der Markt regelt alles, der Staat ist das Problem.
Mhm.
Der Autor beschreibt diese Ideologie sehr bildhaft als eine Art Virus im Betriebssystem der Solidarität. Das Versprechen war ja mehr Freiheit für alle. Aber das Ergebnis, so argumentiert der Text, war die Freiheit des Fuchses im Hühnerstall.
Das ist ein starkes Bild.
Es war die Freiheit für die Starken, sich noch mehr zu nehmen, während die Schutzmechanismen für die Schwächeren systematisch abgebaut wurden. Deregulierung, Privatisierung, Zerschlagung von Gewerkschaften.
Aber ist es nicht ein bisschen einfach, alles auf eine einzige Ideologie zu schieben? Der Begriff Neoliberalismus wird ja auch oft sehr unscharf verwendet.
Das ist ein berechtigter Einwand, absolut. Aber der Autor versucht, das sehr konkret zu machen. Er argumentiert, dass diese Ideologie nicht nur die Spielregeln verändert hat, sondern auch die Denkweise.
Wie meinst du das?
Sie hat die Idee normalisiert, dass extreme Ungleichheit akzeptabel oder sogar wünschenswert ist, weil sie angeblich Leistung widerspiegelt. Und er zeigt dann an einem ganz konkreten Mechanismus, wie sich die Superreichen der Finanzierung des Gemeinwesens fast komplett entziehen. Er nennt das einen perfiden Hack des Systems.
Moment, da sind wir bei diesem Buy-Borrow-Die-Trick, den der Text erwähnt. Das klingt ja wie aus einem Thriller und ehrlich gesagt auch ein bisschen zu einfach, um wahr zu sein.
Ja, klingt es.
Wie soll das legal funktionieren, dass man quasi kein Einkommen hat, aber trotzdem im Luxus lebt?
Die Logik dahinter ist laut dem Text erschreckend simpel und bewegt sich im Rahmen der Gesetze. Gesetze, die natürlich von Lobbyisten mitgestaltet wurden.
Okay, erklär mal.
Also, Schritt 1. Buy. Du bist Multimilliardär, besitzt ein riesiges Aktienpaket, sagen wir im Wert von 10 Milliarden Euro. Du könntest dir jetzt ein Gehalt auszahlen, müsstest darauf aber hohe Steuern zahlen.
Klar.
Das willst du nicht. Also gehst du zu Schritt 2. Borrow. Anstatt dir ein Gehalt auszuzahlen, gehst du zu einer Bank und sagst, ich hätte gerne einen Kredit über 50 Millionen. Als Sicherheit hinterlege ich einen Teil meines Aktienpakets.
Und die Bank macht es mit.
Sofort. Für die ist das ein risikoloses Geschäft. Du bekommst deine 50 Millionen, um deine Yacht und alles zu finanzieren. Der Clou? Ein Kredit ist kein Einkommen. Du musst darauf keine Einkommenssteuer zahlen. Formal hast du nur Schulden gemacht.
Okay, das ist schon ziemlich clever und zynisch. Aber irgendwann muss der Kredit ja zurückgezahlt werden.
Nicht unbedingt von dir. Das ist Schritt 3. Die.
Ah.
Du stirbst irgendwann. Und deine Erben erben das riesige Aktienpaket. Sie können dann einen kleinen Teil davon steuergünstig verkaufen, um den Kredit abzulösen. Der Rest des Milliardenvermögens gehört ihnen.
Das ist wirklich krass.
Der Text spitzt das am Beispiel von Jeff Bezos zu. Er argumentiert, dass er so theoretisch sogar Anspruch auf staatliche Zuschüsse haben könnte, weil sein offizielles Einkommen so niedrig ist.
Während eine Kassiererin bei ihm jeden Cent versteuern muss.
Genau, diese Gegenüberstellung macht er auf.
Okay, das ist ein unfassbar zynischer Mechanismus. Wenn solche legalen Tricks existieren, schafft das natürlich eine enorme Wut. Aber die Frage, die der Text dann stellt, ist ja, warum explodiert diese Wut nicht? Warum gibt es keine Aufstände?
Ja, wo bleibt die Revolution?
Genau. Und da kommt der Autor dann auf das, was er das große Ablenkungsmanöver nennt.
Exakt. Das ist der Punkt, an dem er den Bogen von der Ökonomie zur Politik schlägt. Seine Antwort ist so simpel wie deprimierend. Weil Demagogen den Menschen eine viel einfachere, emotional befriedigendere Droge anbieten, den Hass nach unten.
Ein klassischer Taschenspielertrick.
Ja.
Er beschreibt das ja so, während die eine Hand der Elite die Taschen der Allgemeinheit leert, zeigt die andere Hand auf die Schwächsten und schreit, seht her, die sind schuld.
Meint er. Die Schuld wird auf Geflüchtete, auf Minderheiten, auf Bürgergeldempfänger abgewälzt.
Mhm.
Diese Narrative sind so erfolgreich, weil sie ein komplexes Gefühl der Ohnmacht, das System ist gegen mich, in ein greifbares, konkretes Feindbild verwandeln.
Es ist psychologisch einfacher, einen Sündenbock zu hassen, den man sehen kann.
Absolut, als eine abstrakte Steuerpolitik oder komplexe Finanzmechanismen zu verstehen.
Man bekämpft lieber den Nachbarn, der angeblich was erschleicht, als ein Steuerschlupfloch, das man nicht mal versteht.
Und der Autor schließt diesen Teil mit einer bitteren Erkenntnis ab. Es ist eben leichter, nach unten zu treten. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, so seine These, dienen hier als perfekter Blitzableiter. Sie leiten die gewaltige Energie des Zorns unschädlich in den Boden, anstatt sie dort einschlagen zu lassen.
Wo sie seiner Meinung nach hingehört, in den Chefetagen. Das ist eine düstere Diagnose. Aber der Text, und das finde ich wichtig, bleibt nicht dabei stehen. Er entwirft ja auch eine Art Gegenprogramm.
Eine Renaissance der Gerechtigkeit.
Genau. Und der allererste Schritt hat gar nichts mit Geld zu tun, sondern mit Sprache. Er fordert, das Narrativ zurückzuerobern. Was genau meint er damit?
Es geht darum, die Deutungshoheit zurückzugewinnen. Wer ist wir und wer sind die anderen? Der Text argumentiert, dass das Wir einer Gesellschaft sich nicht über Herkunft definieren darf, sondern über den Beitrag zur Gemeinschaft.
Okay.
Jeder, der hier lebt, arbeitet, Steuern zahlt, seine Kinder erzieht, gehört dazu. Und dann dreht er den Spieß rhetorisch um. Er sagt, die wahren Sozialschmarotzer sind nicht die Armen,
sondern die Reichen, die sich durch Steuerflucht aus der Verantwortung stellen.
Genau. Egal, wie teuer ihr Anzug ist.
Das ist ein starker rhetorischer Schachzug. Es nimmt diesen Kampfbegriff und wendet ihn gegen die, die ihn oft benutzen. Aber mit Sprache allein saniert man keine Schulen. Welche konkreten politischen Instrumente schlägt der Text denn vor?
Er konzentriert sich auf zwei große Hebel, die in der politischen Debatte ja immer wieder auftauchen.
Die aber selten umgesetzt werden.
Richtig. Der erste ist die Wiederbelebung der Vermögenssteuer. Der Autor nennt das ein Gebot der Vernunft.
Die Logik dahinter ist klar. Wer vom System am meisten profitiert, muss auch am meisten beitragen.
Genau.
Aber das klassische Gegenargument ist ja immer, damit vertreibt man die Reichen und das Kapital. Geht der Autor darauf ein?
Ja, er tut das, wenn auch nur kurz. Er argumentiert, dass eine moderate Steuer von 1-2% pro Jahr auf riesige Vermögen, wir reden hier nicht von normalen Ersparnissen,
nicht vom Häuschen der Oma.
Nein, dass das die Superreichen nicht zu Flucht bewegen würde, weil sie ja von der Infrastruktur hier, den Fachkräften und der Rechtssicherheit massiv profitieren. Ein solches Aufkommen würde die Überreichen kaum schmerzen, könnte aber unsere Brücken sanieren und letztlich den sozialen Frieden sichern.
Okay, und was ist der zweite Hebel?
Der zweite Punkt ist eine echte Erbschaftssteuer. Und hier ist ihm eine Differenzierung ganz wichtig. Es geht eben nicht um das Häuschen der Großmutter.
Die Angst, die immer geschürt wird.
Exakt. Es geht darum, den, wie es heißt, dynastischen Geldadel aufzubrechen. Also Milliardenvermögen, die völlig leistungslos von einer Generation zur nächsten weitergereicht werden.
Das berührt ja den Kern des Leistungsprinzips.
Absolut. Das Argument des Autors ist hier sehr prinzipiell. Eine Gesellschaft, die unablässig von Leistung spricht, darf leistungslosen Reichtum nicht durch niedrige Steuern stärker fördern als ehrliche Arbeit, auf die hohe Abgaben anfallen. Das ist für ihn eine fundamentale Heuchelei des Systems.
Also wenn man das mal für dich zusammenfasst, baut der Autor hier eine wirklich unentrinnbare Logikkette auf. Es startet mit einer berechtigten Wut über ein gebrochenes Versprechen. Er untermauert das mit harten Wirtschaftsdaten, entlarvt dann die legalen Tricks, die das System am Laufen halten und zeigt am Ende, wie diese Wut durch Sündenbockerzählungen politisch umgelenkt wird.
Weg von den Verursachern. Man kann sich dieser Argumentation ja kaum entziehen.
Finde ich auch.
Genau. Es ist wie ein Krimi. Man folgt der Spur des Geldes und der Wut und landet am Ende bei einer sehr unbequemen Wahrheit.
Ja.
Und der Appell am Ende des Textes ist dann im Grunde, dass man aufhören soll, die anderen Verdächtigen im Raum zu beschuldigen.
Sondern den wahren Täter in den Blick nimmt.
Genau. Er fragt die Lesenden direkt, ob sie sich weiter gegeneinander ausspielen lassen wollen oder ob es nicht an der Zeit ist, den Blick endlich nach oben zu richten.
Und der letzte Satz ist dann ja auch kein versöhnlicher Abschluss, sondern ein klarer Aufruf zum Handeln. Er hallt wirklich nach, es ist Zeit, dass die Wut ihr wahres Ziel findet.
Ein Weckruf, absolut. Er lässt dich nicht mit einer neutralen Analyse zurück, sondern mit einer klaren Position und einer Aufforderung.
Und diese sehr scharfe Analyse wirft für mich einen Gedanken auf, der vielleicht sogar noch über den Text hinausgeht. Der Fokus liegt hier ja sehr stark auf Ökonomie und Politik.
Ja, auf den Strukturen.
Genau. Und das lässt einen unweigerlich darüber nachdenken, welche Rolle unsere eigene Psychologie dabei spielt. Warum sind wir als Menschen eigentlich so anfällig für solche Sündenbock-Narrative, selbst wenn die Fakten, wie sie der Autor hier darlegt, eigentlich eine ganz andere Sprache zu sprechen scheinen?
Eine gute Frage.
Was macht es so verlockend, den einfachen, aber falschen Weg des Hasses nach unten zu gehen, anstatt den schwierigen Weg, komplexe Systeme zu hinterfragen? Das ist vielleicht etwas, worüber du im Anschluss an unsere Besprechung noch weiter nachdenken möchtest.